Ich bin überwältigt natürlich über diese herrliche Landschaft. Nicht nur das Lipperland, sondern dieser Frühling. Hier oben, rund um die Bibelschule, das ist schon einmalig. Von Klimakatastrophe keine Spur. Herrlichste Schöpfung Gottes. Unser Herr, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, alles in seiner Hand. Und ich musste dran denken, 2 Jahre bevor diese Bibelschule gegründet wurde. Brauche mich ja nicht zu verstecken, dass ich ein uralter Mann bin. Habe ich in Bethel angefangen zu studieren. Ich meine, das sei wenigstens noch ein Hort, wo das Erbe von Fritz von Bodelschwing lebendig ist und Glauben gelehrt wird. Es war die Hölle. Das erste Semester. Ein Hass. Die kleine Gruppe der SMD. Damals ein theologischer Professor, der uns alles zerstört hat. Ein Bibelglauben. Ich bin völlig infiziert gewesen, damals von der Bibelkritik. Und darum freue ich mich so sehr, dass es die Bibelschule Prage gibt. Das war für uns damals keine Möglichkeit, weil es nicht gab. 57 habe ich begonnen, 59 begann die Bibelschule. Wie gerne hätte ich bei Bruder Adam Neues Testament gelernt. Und als ich Examen machte, den Typen bei Ernst Käsemann brüllte er immer, der Feind steht rechts, das waren die Bibeltreuen. Der Feind steht rechts und das tosende Beifall. Das muss man wissen, dass es wunderbar ist. Und ich kann jedem nur raten, hier zu studieren, sich zurüsten zu lassen im Wort Gottes. Denn das ist der dringende Dienst. Ich bin ja dann den Weg in die Landeskirche gegangen. Als ich meine Gemeinde in Stuttgart übernahm, waren 2 Jugendreferenten, bei denen die Bibel im ganzen Jahr nie vorkam. Nur Sozialthemen. Und ich habe mit einigen jungen Leuten angefangen, in meinem Wohnzimmer Bibel zu lesen. Dann hat mir die Gesamtkirchengemeinde in Stuttgart untersagt, es ist einem Pfarrer nicht erlaubt, mit jungen Leuten in seiner Wohnung Bibel zu lesen, denn die Jugendarbeit ist an das liberale Jugendwerk delegiert. Die hat ein Monopoly. Und Gott hat daraus ein großes Trotzdem. Wir haben nicht aufgegeben und da möchte ich jeden Mut machen. Geht auch in die toten Kirchen hinein mit dem Evangelium. Und Gott hat dann das andere geschenkt, was wir brauchen. Das können wir nicht machen. Und deshalb lese ich aus Apostelgeschichte 2, das ist der Predigt des Petrus in Jerusalem am Pfingstfest von Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht habt. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, es bohrte sich in ihr Gewissen. Heißt es eigentlich. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, bekehrt euch und tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung, und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ich habe im Laufe meines Lebens viele Christen getroffen, in letzter Zeit zunehmend auch in evangelikalen Kreisen. Die haben ganz stolz verkündet, ich möchte nicht mit dem Wort und nicht mit dem Mund Jesus verkünden, sondern ich möchte mit meinem Leben predigen. Nun ist das gut, wenn wir kein schändliches Leben führen. Wir sollten dem Evangelium auch alle Ehre tun und sollten nicht mit der Sünde uns bekleckern. Aber ich frage mich manchmal, was sind das für Leute? Wie wollt ihr das machen vor euren Klassenkameraden oder vor Berufskollegen? Jesus bezeugen. Dahinter steht ja die Vorstellung, dass wir ein vorbildliches Leben führen können. Aber ihr wisst ja selber, die Ungläubigen finden immer die Fehler bei den Gläubigen. Das ist gut so. Und die reden dauernd, wie schlimm die sind. Darum kann man mit seinem Leben nicht überzeugen. Dazu sind wir alle viel zu schwach. Wir können das nicht tun, mit einer Plakatsäule rumlaufen, schaut mal, wie fromm ich bin. Die Leute würden uns nur als Heuchler entdecken. Man muss es mit dem Mund tun. Und das lernen wir hier bei Petrus. Der Anfang der Christenheit einst, in kürzester Zeit, ein Weltunternehmen ohnegleichen. Gestern sprachen wir von der Schwachheit dieser Leute, die da zusammen waren, im jämmerlichen Haufen. Und jetzt spricht Petrus. Was kann man denn schon mit dem Wort Großes tun? Was spricht er denn? Paulus spricht über die notvolle Geschichte seines eigenen Lebens. Liebe Schwestern und Brüder, das ist unser Thema. Wir können den anderen nicht erzählen, was wir für tolle Leute sind. Wir können den anderen nur erzählen, wie notvoll unser eigenes Leben ist ohne Jesus. Schön, wie das der Bruder Thomas da vorhin erzählt hat. Für mich ist das ja auch eine ganz große Freude, dass ich jetzt, seitdem ich ein bisschen mehr Zeit habe, in der Justizvollzugsanstalt Heimsheim mitarbeiten kann, im Schwarzen Kreuz. Und es ist also toll, wenn man mit den Gefangenen spricht, da sind viele Mehrjährige drin, hart Verurteilte. Und immer kommt das Gleiche. Wenn ich mal rauskomme, dann wird's anders. Dann packe ich mein Leben anders an. Ich sage, Quatsch. Wenn du rauskommst, geht's wie beim ersten Mal. Und das in meinem Leben genauso. Ich habe so oft gemeint, ich möchte mein Leben neu machen, habe mir Vorsätze gemacht, sage, das soll in meinem Leben nicht mehr kommen. Und dann bin ich genau wieder eingebrochen. Wenn nicht Jesus mich hält, der hat Kraft, der ist stark, dessen Hand lässt nicht los. Du kannst nur auf Jesus fest vertrauen. Was der Petrus in dieser Predigt spricht, das ist ja gar kein tolles Erzählen, wie man heute Predigten super gestaltet und stylt und mit Beispielen und Events garniert und mit Dingen auf das Auge macht. Er erzählt eigentlich nur die Geschichte der Sünde. Ist euch mal aufgefallen, dass in ganz vielen Predigten heute das Wort Sünde nicht mehr vorkommt? Da gab es ja vor einiger Zeit im Spiegel eine ganze Nummer mit dem Titelgeschichte von der Sünde. Und da schrieb der Spiegel, das Magazin, noch nie hat die Sünde so gewütet wie heute. In der Wirtschaft, in der Korruption, in der Unmoral, im Sex und überall, wo man hinschaut. Aber die Sünde hat ein Imageproblem. Und sie wird selbst in den Kirchen totgeschwiegen. Man tut so, wie wenn sie gar nicht da wäre. Und das macht die Sache so fatal. Dabei ist sie das größte Problem im Leben eines jeden Menschen. Wenn man das im Fernsehen so sieht, wie da plötzlich alle Welt einen Steuersünder, der da ein bisschen gezappt hat und spekuliert hat, mit Hohn und Spott übergießt, und wo ist denn dein Leben mit deiner Schuld, wenn die aufgedeckt wird? Ist keiner unter uns, der nicht mit roter Birne rauslaufen würde, wenn der wüsste, was in deinem Leben verschmutzt drin ist. Und in meinem Leben. Und das Tolle ist bei Petrus, dass er das Thema aufgreift und dass das der Anfang der ersten großen Erweckung war. Nicht eine große Schau, die er abgezogen hat in seiner Predigt, sondern erzählt die Geschichte menschlicher Sünde. Er selber hat es ja in der ersten Begegnung mit Jesus begriffen. Es war eigentlich gar kein Anlass. Jesus hat gar nicht viel gepredigt. Er war am Kahn gesessen, hat von dort aus gepredigt, am See Genezareth. Und der Petrus fährt dann hinaus, weil Jesus ihm das heißt. Und dann macht er einen Fischfang, hat ganz tollen Erfolg. Und das Netz kann er kaum voll zurückziehen mit den vielen Fischen. Und wie er aussteigt, als Glück gehabt im Leben, wirft er sie auf die Straße und sagt, Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Sündenerkenntnis ist ein Werk des Heiligen Geistes. Menschlich ist das so uns ins Herz geschrieben, dass wir immer beschönigen, bis zum Letzten, ich bin recht. Doch nicht nur die Ungläubigen, die Christen doch auch. Dass wir so tun, als ob wir gut wären und sind es doch gar nicht. Und dann ging es ja mit dem Petrus noch weiter, als er für Jesus seine Treue beweisen will, sagt Jesus, du sollst erleben, ich werde für dich einstehen, das widerfahre dir nur nicht, dass du noch leiden musst, ich werde da mein Leben einsetzen, für dich kämpfen. Und Jesus sagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann heult er wie ein Schlosshund. So schwach ist er. Und was er in der Geschichte erzählt, und sagt, das ist so furchtbar, in der ganzen Geschichte Israels, Sünde und Schuld Gott gegenüber, so weit, dass man sogar Jesus ans Kreuz genagelt hat, den von Gott gesandten Retter. Ja, das ist die schlimmste Sünde. Wenn man sagt, ich kann ohne Jesus ganz gut. Oder wie ich es von manchen schon gehört habe, wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. Ich bin ein guter Mensch. Und aus diesem Wegstoßen von Jesus, ihm ins Gesicht spucken, hat Gott seinen größten Sieg gemacht und hat es allen Menschen noch einmal gesagt, an Jesus vorbei gibt es kein Heil. Er ist der einzige Retter und der Erlöser. Das ist so wunderbar. Also man braucht das Erlebnis der eigenen Sündenerkenntnis. Ohne die kann man nicht an Jesus glauben. Das ist heute eine ganz rare Erkenntnis, aber das ist biblisch. Ist nie einer zum Glauben an Jesus gekommen, bevor er sein ganzes Elend gesehen hat. Nicht, dass wir verloren gehen, sondern dass wir heute verloren sind ohne Jesus. Obwohl wir ein gutes Gehalt haben, eine schöne Wohnung, einen Urlaub fahren, unser Leben genießen. Aber wir haben keine Rettung, keine Hoffnung bei Gott ohne Jesus. Es hat noch nie einen Mensch gegeben, der vor Gott sein Leben gerecht gestalten konnte ohne Jesus. Weil wir alle nur durch die Gnade gerettet werden. Und Petrus macht diese Bibelarbeit. Ganz schlicht zeigt er das, wie das war von David her. Legt er die Schrift aus und dann passiert was ganz Unerwartetes. Das bohrt sich ins Gewissen der Zuhörer. Ich muss das nochmal kurz erklären, weil Jesus hat ja uns so klare Informationen gegeben, was der Heilige Geist ist. Manche haben da ganz verrückte Vorstellungen, was Sonderbares und Irrationales der Geist Gottes ist. Aber es ist der Geist, der Jesus erfüllt hat. Jesus war voll Heiligen Geistes. Was ist das? Jesus sagt, der Geist Gottes, lesen wir Johannes 16, wenn er kommen wird, wird er die Welt überführen von der Sünde und vom Gericht. Das erste Werk, was der Geist Gottes tut, das tut er. Ich habe das alles erlebt, auch bei ganz gottlosen Leuten, die plötzlich irgendwo in die Verkündigung kamen. Und auf einmal rufen sie an, haben sie einen Moment Zeit für mich? Und dann bricht der ganze Not ihres Lebens heraus. Sie waren jahrelang ganz sicher gelaufen. Und unter der Predigt des Wortes Gottes hat der Geist Gottes gewirkt. Ich habe ja gestern schon einmal das erwähnt, was so wichtig ist, dass das Wort Gottes diese Kraft des Geistes Gottes in sich trägt. Es geht so weit, dass man sogar sagen kann, Wort Gottes und Heiliger Geist ist austauschbar. Weil im Wort Gottes, der Geist Gottes redet, das ist der Grund, warum wir immer wieder den Bibeltext nehmen und dann das erleben, dass er lebendig sich hineinbohrt und dass er dies Herz trifft im Gewissen. Sagt der Paulus ganz ähnlich im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, wir beweisen uns in unserer Predigt nicht vor dem Intellekt der Leute und vor dem Kopf und vor ihrem Verstand. Meinen wir immer wieder, müssen die Weisheit der Welt gewinnen, sondern wir beweisen uns gut vor aller Menschen Gewissen. Das Wort Gottes bohrt sich ins Gewissen hinein. Und wenn du einmal siehst, wie du in den Augen Gottes bist, kann dir nur der Geist Gottes aufdecken. Dann passiert das Zweite, was Jesus dort nennt in Johannes 16, was das Werk des Geistes Gottes ist. Er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist macht dir Jesus groß, dass du an ihn glauben kannst. Und das ist so wunderbar. Dieser Dienst, den wir tun dürfen, den der Herr in unsere Hand gelegt hat und der uns aufgetragen ist in der Welt, ist, dass wir unsere eigene Geschichte erzählen. Da interessieren die Details unserer Lebensführung gar nicht so besonders. Aber ich war ja auch mal so ganz weit weg. Aber dann bin ich drauf gekommen, dass ich ein Scheinleben führe, ein Heuchelleben. Und dann hat mir Gott gezeigt, wer ich wirklich bin. Das war der Petrus mit seiner Erkenntnis. Wisst ihr, es ist ja so interessant, wenn man einmal in den Biografien liest. Philipp Spitta war ja Uhrmacher, Ich habe es ja schon immer mit den Leuten, die uns die großen Glaubenslieder gedichtet haben. Und der hat ja dann Theologie studiert in Göttingen, ganz Bibelkrieg, vorne und hinten. Und sein bester Freund war der Heinrich Heine. Der später oben hinaus. Stimmt ja nicht die Geschichte, dass er am Ende seines Lebens bekehrt hat. Das ist eine fromme Dichtung. Heinrich Heine war ein Spötter, der gesagt hat, wie kann man sich einen Galgen als das Glaubenssymbol auswählen. Heinrich Heine und Philipp Spitta waren ganz enge Freunde. Und da war in Göttingen damals ein Professor August Tholuck. Ganz toller Mann. Da die liberale Theologie zerbrochen. Später nach Halle gekommen, waren lauter liberale Theologen. August Tholuck, also ein bibeltreuer Lehrer, das lohnt sich heute noch zu lesen, hat das durchbrochen und er hat dem Philipp Spitta eins mitgegeben. Du musst einmal die Höllenvater-Selbsterkenntnis machen. Das ist ein tolles Wort. Die Höllenvater-Selbsterkenntnis. Dann bist du bereit zur Himmelvater-Gottes-Erkenntnis. Aus der Tiefe deines Lebens den Heiland Jesus entdecken. Und da ist Philipp Spitta zum Glauben an Jesus gekommen. Erst, wo er sich selber gesehen hat. Dann hat er die herrlichen Lieder gesungen. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Hat sich von Heinrich Heine dann getrennt. Es ging nicht mehr gut. Die alten Freunde, ihm hat er noch mal eine Gitarre verkauft. Aber da ging der Weg auf einmal anders. Über der Höllenvater Selbsterkenntnis gemerkt, es muss ins Gewissen treffen, ich muss das wissen. Und da steht das Wort von der Buße, von der Umkehr, von der Bekehrung. Die ist wichtig, wenn ich das Heil ergreifen will. Ich muss das Steuer herumreißen. Übrigens war das Thema, das bei Jesus dauernd vorkam. Jesus predigte Buße oder Bekehrung. Du kannst so, wie du bist, nicht selig werden. Du musst umkehren, völlig die neue Richtung einschlagen. Genau damals am ersten Pfingstfest, der Predigt des Petrus, wo die Leute erschüttert waren, getroffen in ihrem Gewissen. Sehr interessant, dass auch hier im Liberland in der früheren Erweckung, wenn ihr einmal in die alten Zeiten hineinseht, dass bei den Vätern unseres Glaubens eine Erfahrung war, dass dieses Zerbrechen dazugehört. Ich kann ohne das Zerbrechen meines Stolzes nicht an Jesus glauben. In der Reformationszeit sagte man, alle Lehre muss durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurch. Der Mensch muss einmal sich im Licht Gottes sehen. Und ich möchte euch das aufs Herz legen. Wir können so, wie wir sind, unserem Herrn nicht dienen, sondern wir müssen einmal sehen, der Herr macht uns erst fähig, wenn wir umkehren, erneuert werden. Mich hat das in der Missionsgeschichte auch wieder beeindruckt, wenn ihr das einmal verfolgt in euren Vorlesungen, dass ja das interessant war. Etwa bei den Eskimos. Die Eskimos, es war eine ganz schwere Missionsanstrengung über viele Jahre hinweg. Lutheraner haben gearbeitet, Herrnhuter, Missionare waren dort am Werk. Und die Eskimos, die sind ja unheimlich zäh unter diesen extremen Witterungsbedingungen. Die lebten in ihren Iglus, die konnten den ganzen Winter über ihre Kleider nicht wechseln. Und das war elend. Keine Hygiene war möglich und die hatten so Uringefäße aufgestellt, da hatten sie die Robbenfelle noch gegerbt und was, also stank Elend da drin. Und die Missionare haben das Äußerste gewagt, aber sie konnten die Herzen der Eskimos nicht aufbrechen. Und da war es einem Missionar Beck geschenkt, der Herrnhuter, der an einem Abend einem Eskimo, Karnjanak, man weiß noch den Namen, die Geschichte vom Leidensweg von Jesus vorlas. Was Jesus getan hat, um meine Schuld zu tragen. Und dieser harte Mann fängt plötzlich an zu weinen. Lies mir die Geschichte noch einmal. Hat das Jesus für mich getan? Und das ist so wunderbar, dass das der Weg ist, wie man Jesus erst erkennt. Von unserem stolzen Herzen aus. Jesus hat das für mich getan. Und darum ist er so groß. Paulus sagt, lasst euch retten. Du musst dich retten lassen, das ist die dringende Botschaft, die wir in diese Welt hineinrufen, auch in eine lau gewordene Christenheit. Es genügt nicht, ob man ein bisschen christlich ist oder ganz gottlos. Das ist nicht so wichtig, sondern du musst dich retten lassen von Jesus, weil es ohne Jesus kein Heil gibt und keine Rettung. In einem verkehrten und verdrehten Geschlecht musst du heraustreten, allein den Weg gehen mit Jesus und das ergreifen. Ist das so interessant? Dass man Menschen so wenig sagen kann. Stand neulich in der Zeitung, 70% der Ehefrauen wollten ihren Mann verändern. Aber etwa 70% der Männer wollten sich gar nicht verändern lassen. Nun, wie jede Zeitungsnachricht, stimmt die natürlich auch nicht, weil es nämlich 100% sind der Ehefrauen, die ihren Mann verändern wollen und 100%, die sich nicht verändern lassen wollen. Ihr jungen Leute, bevor ihr euch einen Mann raussucht oder eine Frau, überlegt euch das, was ihr nicht vorher wisst, ob er auf dem gleichen Boden steht. Den anderen zu Jesus führen zu wollen, in der Ehe lässt man sich nicht mehr erziehen. Darum ist das oft so ein schweres Verhältnis. Wie traurig war das oft in meiner Gemeinde, wo ich wusste, der Mann kommt immer allein und die Frau spottet nur. Oft ist umgekehrt, die Frau kommt allein, der Mann spottet. Weil man sich in der Ehe nichts beibringen kann. Es ist interessant, man kann so wenig tun, wenn ihr mit Drogensüchtigen arbeitet. Ach, dann könnt ihr alles, also die lächeln und nehmen ihre nächste Droge. Ihr könnt das wählen, was ihr wollt, überall mit schwierigen jungen Leuten oder mit Ehepaaren, die sich scheiden wollen. Ihr versucht sie zu bewegen. Der Mensch lässt sich nicht erziehen. Das Einzige ist, wenn er sich von Jesus bekehren lässt und verändern lässt. Und das ist das Wunderbare, dass Jesus Menschen verändert und das macht unseren Dienst so hoffnungsvoll. Dass die Erkenntnis unserer Verlorenheit, bin verloren ohne Jesus, vom Geist Gottes aufgeleuchtet wird. Wir saßen gestern noch im kleinen Kreis zusammen, da erzählte einer, wie ihm das plötzlich klar wurde, als er Jesus unser Schicksal las. Bin verloren, brauche Jesus. Und sagte, ich habe das Buch meinen Familienangehörigen geschenkt und jetzt alle kalt gelassen. Ich habe den Eindruck, die Menschen lässt es gar nicht so kalt. Sie spielen nach außen das. Ach, da alles schön, die Welt dreht sich munter weiter, was möchtest du? Darum wünsche ich dir die Geduld, die Kraft des Glaubens, deinen Zeugendienst zu tun, sag Herr, erbarme dich doch und sende deinen Geist und weck die Toten auf. Ich habe sogar die Beobachtung gemacht, dass viel mehr Menschen, als wir ahnen, vom Geist Gottes angerührt sind. Ich habe schon manchmal die Behauptung aufgestellt, so drängt es mir auf, dass fast jeder Gottlose, dem wir begegnen, schon eine Begegnung mit Jesus gehabt hat. Irgendwo. Dass er irgendwo mal in der Jugend oder irgendwo etwas gehabt hat. Es kommt ja manchmal erst so raus in der Sterbestunde, wo dann Menschen plötzlich anfangen, davon zu reden. Und darum bitte ich euch, bring diese rettende Botschaft von Jesus zu den Menschen. Das ist so wunderbar. Bring das zu den Menschen und sag, Jesus will dich herausführen, dreh das Steuer um. Die Leute hatten damals natürlich ganz anders reagiert und sagten, was sollen wir denn tun? Soll ich eine Wallfahrt machen? Soll ich eine große Spende machen? Der Mensch meint ja immer, ich kann für Gott was bezahlen. Ich kann das irgendwie in Ordnung bringen. Und er will es nie zugeben, dass er vor dem Heiland Jesus gar nichts bezahlen kann angesichts der großen Menge seiner Schuld. Dass der einzige Weg die unverdiente Gnade ist, die man gratis angeboten bekommt. Da wird man sich bis zum Schluss sagen, das kann doch nicht wahr sein. Das ist der alte Weg, den die Religion beschreibt. Ich kann Gott Opfer bringen und ich kann ein anständiges Leben führen, guter Ehemann sein. Ich will das irgendwie in Ordnung bringen. Und der Paulus sagt, nein, wähl nicht diesen Irrweg. Es waren ja Geschäftsleute aus dem ganzen damaligen Reich der Römer, die Juden, die aus der Diaspora nach Jerusalem gekommen sind, erfolgreiche Geschäftsleute, die dort waren. Der Paulus sagt, ihr könnt nichts tun. Es fällt den Menschen ganz arg schwer. Zu begreifen, ich kann nichts tun. Diese Rettung allein durch die Gnade von Jesus ist ganz schwer. Ihr wisst, dass ein hoher Prozentsatz der Christenheit auch das ablehnt. In vielen Kirchen das abgelehnt wird. Wir wollen das nicht so haben, aber man kann schon etwas tun. Ich hatte da einen Gottesdienst, so einen Sonntag im Grün, das war schön auf der Schwäbischen Alb, wunderschön, St. Johann, das ist so ein großes Gestüt. Und da waren Leute aus 5 Gemeinden da und ich soll das reden. Und ich habe darüber gesprochen, wie der Geist Gottes unser Herz verändert. Und erwähnte dort, dass in den Heidelberger Katechismus, ich liebe ja diese großen Glaubenslehren des Katechismus, Heidelberger Katechismus, ganz wunderbar, dass ich nicht mein, sondern meines getreuen Heilenden des Jesus Christus eigen bin. Und da heißt im Artikel 6, wir sind von Natur aus geneigt, Gott und unseren Nächsten zu hassen. Wenn nicht der Geist Gottes uns erneuert hat. Das gab einen Protest. Da kamen Männer zu mir und sagten, ich bin Kirchengemeinderat, ich lasse mir das von Ihnen nicht bieten. Ich bin ein guter Mensch. Und Sie sagen, ich sei ein schlechter Mensch. Das ist doch ganz klar. Ohne Jesus habe ich dieses verdorbene Herz, das, der Ich-Sucht, der Gebundenheit an alle sündigen Neigungen. Und das ist so wichtig, dass wir das predigen, sagen, du kannst dein Leben nicht selber lösen, so wie das Petrus hier sagt, du kannst das nicht tun, du kannst kein Opfer bringen, sondern tut Buße und lasse sich ein jeder taufen auf den Namen Jesu Christi. Ich bin ein bisschen traurig, wie an allen Ecken und Enden unter den Evangelikalen über die Tauffrage diskutiert wird. Ich bin nicht der Überzeugung, dass es das Wasser macht. Das ist so tragisch. Kaum trittst du in eine andere Gemeinde, dann musst du noch mal taufen lassen. Als ob es das Wasser wäre. Um was ging es denn? Das war doch ein Symbol, die Taufe. Gib dein altes Leben hin, ersäufe es im Tod von Jesus und ergreife die Kraft des auferstandenen Christus und lebe das neue Leben. Das ist doch wunderbar. Und darum ist es nicht so wichtig, ob wir immer wieder uns neu taufen lassen und bitte... Ach, ich habe in der Freizeit mal erlebt, wir saßen abends noch zusammen und dann fing einer an, wie ist das mit der Taufe? Es war der furchtbarste Abend, den ich mir denken kann. Wir haben diskutiert, sagt, jeder sei seiner Überzeugung gewiss und am Ende kam einer, ich muss doch noch was sagen. Was, sag's noch. Meine Überzeugung ist bestimmt die einzig richtige zur Taufe. Ich bin so froh, dass Jesus uns gar keine Anleitung dafür gegeben hat, wie wir taufen sollen. Und der Paulus sagt, ich habe niemanden getauft außer Christus. Aber es war ihm wichtig, dass wir in den Tod von Christus hineingetaucht werden. Dass deine alte Sünde begraben ist, dein altes fleischliches Wesen und der auferstandene Herr Jesus, Herr deines Lebens ist und der dich regiert. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das macht nicht das Wasser, sondern der Glaube der Verbundenheit mit Jesus. Das meint Paulus hier. Ergreift das neue Leben mit Jesus, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und das ist das Wunderbare, dass der Geist Gottes neue Menschen macht. Aber ich will das nochmal sagen, warum das erst vor dem gekreuzigten Jesus richtig erkannt werden kann. Es gibt ja einen Liederdichter bei uns, einen schwäbischen Liederdichter, den man immer wieder findet in den Gesangbüchern und liebe Leute, die Verse veralten ja nicht. Das Alte ist ja das Bewährte. Oder ist der Psalm 23 schlecht, weil er schon 3000 Jahre alt ist? Das macht doch erst seine Qualität aus, dass durch alle Generationen das bestätigt ist. Albert Knapp war ein junger Vikar und war liberal. So kam er vom Studium und er besuchte seinen Freund Ludwig Hofacker, der schwer krank lag. Ich war ja in einer Kirche, die den Namen Ludwig Hofackers trug. Das müsst ihr wissen, der war nur wenige Jahre im Dienst. Er hat in seinem Leben nur 100 Predigten gehalten, so krank war er. Meist lag er, schwer von Schmerzen geplagt durch einen Unfall, den er in seiner Studentenzeit hatte. Und er wird besucht von diesem Albert Knapp, der ein großer Literaturfreund war. Der bringt ihm ein Gedicht von Jean-Paul mit und sagt, das muss ich dir mitbringen, das muss ich mal lesen. Und dann sagt Ludwig Hofacker, Albert, das hilft doch mir nichts. Du siehst doch, wie ich mit dem Tode kämpfe. Und wenige Wochen später hat Ludwig Hofacker am Karfreitag eine Predigt über den gekreuzigten Jesus gehalten. Die gibt es noch in seinem Predigtband. Und da ist bei dem Albert Knapp der Groschen gefallen. Und er hat daraufhin ein Lied gesagt, eines wünsche ich mir vor allem anderen. Und dann beschreibt das, ewig soll er mir vor Augen stehen. Dieser Jesus am Kreuz, der für mich bezahlt hat. Erst da kannst du erkennen, wie tief du gefallen bist und was die Erlösung ist, die er wirkt. Und das ist so groß. Jetzt kommt ja das Neue. Du kannst ungeheuer viel, unglaublich, was erneuerte Menschen mit Jesus, dem Auferstandenen, wirken können. Da wird alles neu und verändert. Da geschieht eine völlige Veränderung und Erneuerung. Ein Neuanfang ist geschehen, weil der Geist Gottes unseren alten Leib, unsere ganze Persönlichkeit erweitern kann, schon ein Vorgeschmack des neuen Lebens im Himmel. Wie er deinen Verstand beflügelt, wie er deine Willenskraft erfüllt, wie er dir neue Freude gibt, wie er dir plötzlich Geduld gibt. Wer hat denn Geduld von Natur aus, von unserem Fleisch? Wir sind alle ungeduldig. Der Geist Gottes ist voller Geduld, voller Liebe, voller Sanftmut, wie Jesus, der vom Geist Gottes gefüllt war. Und das ist so grandios, dass es darum geht, dass ich dieses neue Leben ergreife und das anderen Menschen anbieten darf. Im Gefängnis und in der bürgerlichen Umgebung, in der wir so leben, oder in der halbchristlichen Welt, der wir sonst so begegnen, ist so wunderbar, wenn junge Leute dieses neue Leben ergreifen. Und am schönsten ist das, dass ganz viele Menschen, die aus gottloser Umgebung kommen, fasziniert sind, dass es diese Erneuerung gibt, diese Totalerneuerung. Daran sind wir immer noch dran. Je länger ich lebe, umso mehr leide ich unter meiner Sünde. Das ist gut so. Dass ich nie auf die Idee komme, ich wäre ein guter Mensch. Aber umso mehr strecke ich mich aus, dass die Gnade Gottes mich ergreift. Nochmal einen kleinen Ausflug in die Missionsgeschichte. Burma, Myanmar, sagt man heute, dieses Land ist ja hochinteressant. Da war der Adoniram Judson, hat vergeblich bemüht, die Burmesen zum Evangelium zu bringen. Bis heute sind etwa nur 20.000 Burmesen Christen geworden. Aber in diesen Ländern gibt es ja ganz viele mongoloide Stämme, diese Schlitzaugenmenschen. Und die sind ja vom Evangelium erreicht worden. Und wenn man nachsieht, wie ist denn das gegangen, war es wieder ganz merkwürdig. Dem Adoniram Judson ist immer ein Sklave nachgelaufen. Und er hatte einen liederlichen Lebenswandel. Die Leute sagten, er sei ein Mörder. Und er war mit einem Grobian und ein wüster Mensch. Und der Adoniram Judson hat gesagt, ich zahle dir Geld, wenn du mir nicht mehr mit nachläufst. Aber der Mann hatte eine Sehnsucht nach diesem neuen Leben, von dem dieser Missionar redete. Und er kam zum Glauben. Es war einer aus dem Karen-Stamm. Bis heute ist der Karen-Stamm der in Burma, der am meisten Christen hat, etwa 45% seiner Bevölkerung, sind Baptisten, Jesusleute. Dabei war der Kotabio, so hieß er, ein schlechter Mensch gewesen. Er war auch zeitlebens ein Mensch, an dem man sich gestoßen hat. Aber man hat trotzdem die Veränderung gemerkt, was Jesus an Erneuerung schenken kann. Und das hat die anderen alle überzeugt. Es gibt eine verändernde Kraft, auch deines Lebens, auch deines Beispiels, wenn wirklich in Wort und Werk und allem Wesen Jesus zu lesen ist. Und wenn er dein Leben durchdringt und wenn du gefüllt bist von seiner Art, die Änderung ist entscheidend. Und das ist das Neue. Es war die alte Hoffnung in Israel und an die knüpft ja da Petrus an. Die große Sehnsucht, ich will meinen Geist in euch geben, will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun, dass ich mit Lust und Leidenschaft in den Ordnungen Jesu lebe, das neue Leben des Gehorsams ergreife. Und das kann nur geschehen, wenn der Geist Gottes uns von innen her erneuert. Darum, was können wir? Wir dürfen Boten sein und dürfen das bezeugen. Du, das ist jetzt ganz wichtig für dich. Du darfst ein Bote sein. Halt dich nicht auf an der Menge deiner Sünden. Leg es bei Jesus ab und sag, Herr Jesus, du musst mich ergreifen. Auch ich stehe schon lange im Dienst und sage, ach, Herr Jesus, gebrauche mich. Du musst in meinem Leben diese treibende Kraft sein. Und ich bitte dich, verändere du mich und erneuere mich und mach durch mich etwas zum Gehorsam. Es gab in Ostafrika den ersten Missionar, Ludwig Krapp. Der hat sein ganzes Leben in Ostafrika gewirkt und hat keinen Menschen zu Jesus geführt. Und hat das in die Heimat immer geschrieben. War nicht leicht zu sagen, ich habe keinen Erfolg. Aber war ganz sicher. Einmal wird das Christentum über ganz Ostafrika herfließen, so breit wie der Pangani-Fluss. Woher ich das habe, nicht aus meinem Kopfschreiber, sondern aus dem Wort Gottes. Das hat Jesus versprochen, dass mein Werk nicht vergebens ist. Und er sagte, warum muss ich durch diesen Misserfolg hindurch? Ich muss zuerst den Heiden in mir bekehren, bevor ich einen anderen Heiden gewinnen kann. Sagt der Missionar, ich muss den Heiden in mir bekehren. Ich muss ein neuer Mensch werden. Und wer heute nach Nairobi kommt und ins Museum geht, die größten, beiden größten Säle im Museum sind Krapf und seinem Mitstreiter Rebmann gewidmet. Weil das, was sie getan haben, jedes Schulkind in Kenia, im letzten Dorfkral, kennt den Namen Ludwig Krapf, weil er solch eine große Bedeutung hat, weil Jesus sein Leben benutzt hat für ganz Kenia. Jedes Schulkind mit 10 Jahren kennt den Namen Ludwig Krapf, bei uns ist vergessen. Ein Mann, der gemerkt hat, Jesus kann Neues aus mir machen, er macht mich brauchbar und wichtig, auch wenn ich nichts sehe und ich will nichts mehr ohne tun. Mein Leben ist voller Verheißung und voller Zukunft. Du bist ein brauchbarer Bote durch die Buße, durch das Ergreifen von Jesus. Du kannst immer nur Neues, dein altes Leben in den Tod geben. Sag, Jesus, gebrauche mich. Gebrauche mich, wie du willst. Ich will für dich zur Verfügung stehen. Und ich kann sagen, es gibt keinen größeren Lebenssinn und keine größere Lebenserfüllung. Wie arm sind Leute, die nur für sich selber leben, sich zum Spaß. Das Allergrößte, wenn Jesus etwas draus macht zu seinem Lob, zu seiner Herrlichkeit. Und wenn Menschen durch uns Jesus entdecken. Und dazu gebraucht er dich, dazu segnet er dich. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du immer wieder aufdeckst, was Sünde in unserem Leben ist. Wo wir dein Gebot gebrochen haben, wo wir dein Wort verachtet haben, wo wir dich auf die Seite gestoßen haben. Aber Herr, vor dir bekennen wir auch die schlimmste aller Sünden, den geistlichen Hochmut, den wir oft haben, wo wir doch nur von deiner Gnade leben können. Vielen Dank, dass du uns nicht abgeschrieben hast. Und danke, dass du uns berufst und dass die Umkehr da ist. Und dass wir ganz neu deine Gnade ergreifen dürfen. Und dann uns von dir senden lassen in die Dienste, die du für uns bereitet hast. Und dass wir etwas wirken können, etwas Großes, nicht in den Augen der Welt, nicht nach den Maßstäben der Welt, sondern was du machst zu deinem Heil und zur Rettung der Welt. Herr, wir bringen dir so viele Menschen, die uns auf dem Herzen liegen. Im Freundeskreis, in der Familie, in unseren Gemeinden. Herr, schenke du ein neues Leben und offenbare dich an dem Gewissen der Menschen und lass dein Wort durch unser Land laufen, dass es Menschen aufweckt und erneuert. Und wir wollen Boten deines Wortes sein, deines herrlichen Evangeliums zur Rettung der Welt. Amen.